ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Jack, dem Pavian.
Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Felix Kummer.
Hi, genau, Felix Kummer, der bin ich und ich schließe heute den Tab zum schlimmsten Betrug in der Geschichte des paralympischen Sports. Ich habe mir sagen lassen, ich soll einen reißerischen Titel nehmen und ich habe auch Tab gesagt, so wie mein Großvater das sagen würde.
Ihr hört Too Many Tabs. Der Podcast. Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem, Achtung, Jump House der ARD Audiothek, denn hier bei Too Many Tabs hüpfen mein geschätzter Freund und Kollege Miguel Robitzky und ich jede Woche von Tab zu Tab, von Fenster zu Fenster in die Rabbit Holes rein und wieder raus und manchmal sagen wir zu anderen Leuten, hey, na hüpf doch mit. Und so ist es auch heute. Wir haben einen Premium-Gast zugeschaltet aus Berlin. Ihr kennt ihn als Sänger, als Rapper, als Frontmann der Band Kraftklub. Herzlich willkommen bei uns, Felix Kummer.
Hey, hallo. Springen, sagt ihr da? Ja, das passt zum Thema, was ich heute mitgebracht habe. Aber dazu später mehr,
nein.
Leute. Doch, doch.
Wir sind so gespannt, was du für ein Tab mitgebracht hast. Ich bin sowieso sehr aufgeregt, dass du heute da bist, weil du mit Kraftklub wirklich mich und Caro auch, das weiß ich, so von der Pubertät ins Erwachsenenleben begleitet hast. Ich habe wohl damals auf dem Weg zu meiner allerersten Demo, Aschaffenburg bleibt bunt hieß die, habe ich wohl Schüsse in die Luft gehört in der Linie 10. Das war so eine Demo mit dem Oberbürgermeister, meine erste Demo-Erfahrung. Da war ich richtig rebellisch drauf.
Mir voll in die Abi-Zeit reingekickt, Songs verlieren und ich will nicht nach Berlin. Es war genau diese Zeit. Deswegen finden wir es ultra krass und freuen uns mega, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank. Das schmeichelt mir. Auch wenn es mich ein bisschen alt macht. Also so ein bisschen ist es charming, aber ich freue mich sehr.
Und sehr jung angefangen.
Und ich höre, das stimmt. Und ich höre euren Podcast wirklich sehr gerne und habe mich wie alle, die euren Podcast hören, gefragt, so, okay, was würde ich erzählen? Alle Sachen, die ich mir so überlegt hatte, die sind einfach zu dark irgendwie. Also die Rabbit Holes, in die ich reinfalle, sind so ein bisschen oft so Stimmungskiller und so irgendwie wirklich so düstere.
Das
düstere
ist nicht
Sachen.
Schlimm.
Perfekt.
Wir haben hier schon über Martin Schulz geredet. Es ist dark, so streckenweise dark.
Ja, und man lernt ja da dann auch tatsächlich immer ein bisschen was über die Persönlichkeit der Leute. Also wer welches Rabbit Hole mitbringt, das lässt ja tief blicken auf jeden Fall.
Eben drum.
Da muss man sich dann schon entscheiden, ob man das jetzt in der Öffentlichkeit kundtun will. Wir haben uns im Sommer getroffen bei der Aufzeichnung vom ZDF Magazin Royal, wo ihr wieder komplett aufgefahren habt. Ihr habt ein riesiges Schild auf hier den sehr charmanten Segro-Parkplatz hier an einem Kran aufgehängt.
Der große Parkplatz vor unserem Studio. Ja. Da war endlich mal was los.
Und da waren wir da und da habt ihr ein unangekündigtes Konzert gespielt. Und das war total toll. Und da sind wir uns dann begegnet für euer neues Album, was man mal hier kurz vielleicht droppen kann, heimlich. Das kommt im November. Ja. Sterben in Karl-Marx-Stadt. Ja, und da haben wir uns dann gesehen.
Ja, genau. Wir hatten ja so unangekündigte Sachen gemacht in dieser Zeit. Und dann hatten wir auch da an dem Tag gesagt, so, ey, okay, das machen wir so unangekündigt. Also unangekündigt im Sinne von, früh taucht einfach dieses Schild auf und dann irgendwann, es dauert ja eine Weile, bis das Leute raffen. So, ne? Und irgendwie so kriegt man das immer so ausgedribbelt, dass es dann nicht so ganz so übertrieben eskaliert. Also es soll schon ein bisschen viel sein, aber es soll auch nicht zu doll sein. Und dann hat euer Chef quasi mit irgendwie 1 Million Instagram-Followern direkt früh um 7 dieses Schild gepostet und einfach jetzt so, heute 19 Uhr spielt die Band Kraftklub hier auf dem Parkplatz.
Ja, das war dann ein bisschen voll.
Und dann sind einfach so Straßenbahnladungen voller Leute gekommen und dann so haben die versucht, diese Barriers so aufrecht zu erhalten und dann sind so Bauzäune umgekippt und so. Und
Leute waren auf den Dächern drumherum. Ja, genau,
und auf den Bäumen.
Crazy.
Das war ein krasser Tag. Das war echt ein richtig schönes Konzert, richtig schöner Moment.
Immer wenn ihr irgendwas macht, dann passiert auf jeden Fall was. Und ich habe jetzt gerade das YouTube-Video gesehen zu eurem neuen Song, den ihr mit Domiziane habt, Unsterblich sein. Und da habt ihr ja in einer Nacht unglaublich viele Konzerte gespielt beim, ich glaube, Reeperbahn-Festival.
Ja, wir sind dann am Ende waren wir bei 15 Konzerten.
Krass.
Also genau, wir haben verschiedene Konzerte gespielt in so fußläufig Entfernung, so im Umkreis von 2-3 Kilometern. Beim Reeperbahn-Festival, wo ja quasi in jedem Club und jeder Scheune, in jedem Café gefühlt eine Bühne steht, da geht das ja, kann man das ja machen. Und da haben wir dann so drei Teams gehabt, die uns quasi unsere Technik aufgebaut haben, wieder abgebaut haben und so. Und dass wir quasi ja so eine Kamera mitlaufen hatten und uns quasi dabei durchgefilmt haben. Aber die eigentlichen, die ganze Zeit wirklich gearbeitet haben, waren ja die ganzen Leute, die nicht gefilmt wurden, nämlich die ganz schnell zu rasender Geschwindigkeit das so abbauen mussten und schon vor uns am nächsten Spot sein mussten, um das aufzubauen. Deswegen Shoutout an die Crew, die das umgesetzt hat. Das war abgefahren.
Und ihr konntet die ganze Zeit vor der Kamera so tun, als wäre das ein totaler Spaß, während im Hintergrund alle rödeln mussten.
Genau. Wir mussten nur unsere Instrumente, ich ja nicht mal ein Instrument. So.
Das habe ich mir eh sehr, sehr anstrengend vorgestellt, weil eigentlich gehört es ja dann zu so einem Auftritt dazu, in so einem Konzert, dass man einen gründlichen Soundcheck macht, dass man irgendwo erstmal die Location auscheckt. Und das fand ich dann jetzt mit 15 Konzerten in einer Nacht, da stelle ich mir trotzdem nervenaufreibend vor, selbst wenn man nicht selber die Technik auf- und abbauen muss.
Aber das haben wir uns irgendwann angewöhnt, dass wir quasi, bevor wir irgendwann so reinstarten in so eine neue Saison, sage ich mal, in so eine neue Kraftklub-Albumphase und so, tut uns das ganz gut, wenn wir quasi mal das Gefühl haben, dass man die Songs und so, dass man das auch alles spielen kann, ohne dass es technisch perfekt sein muss. Und also weißt du, dass man so einmal, wenn man so einmal das Gefühl hat, du hast ohne Soundcheck und irgendwie ohne Bühne und irgendwie, keine Ahnung, mit Kack-Sound so diese Songs gespielt und die haben sich trotzdem irgendwie gut angefühlt. Von da an kannst du quasi immer so aufbauen und das ist irgendwie cooler, als es andersrum zu machen. Das alles muss perfekt sein, nur dann hast du dann so diesen Komfort, dass du sagst, okay, hier, so kann ich das jetzt performen und nur so und alles, sobald es irgendwie anders wird, bricht alles zusammen, dass man irgendwie sich so ein Selbstbewusstsein darüber aneignet, quasi, ey, das brauchen wir alles nicht, diese ganze technischen Spiele. Weißt du, so, dass man so weiß, okay, ey, selbst wenn jetzt wirklich der Worst Case irgendwie passiert und irgendwas fällt aus und so, ey, man kriegt das trotzdem irgendwie hin. So, solange wir irgendwie diese Instrumente abgenommen haben, ist auch wenn es kacke klingt, ist trotzdem gut.
Ist mal irgendein Major-Abfuck passiert? Ist dir mal irgendwas ganz Schlimmes auf der Bühne passiert?
Uns sind 1000 Major-Abfucks passiert. Ich bin mit großer Geste vom über die Monitorboxen gestolpert. Also mit großer Geste sage ich, weil ich so, ich bin gestolpert und bin hingefallen und dann dachte ich so, ich komme mit großer Geste zurück. Und dann war aber bei dem Sturz das Mikrofonkabel auch rausgerissen und dann stehe ich so da und will quasi so dann zum Refrain so wieder reinsteppen und quasi in so ein leeres Mikrofon reingerufen.
Da war die große Geste dann.
Dann bin ich im Zug zurückgefahren und eingeschlafen. Und dann bin ich immer wieder aufgewacht und hatte dann so einen handballgroßen Ellenbogen.
Oh no.
Und bei diesem Sturz hatte ich mir dann so den Ellenbogen gebrochen. Einfach.
Ach du Scheiße, auf der Bühne.
Ja, aber das hatte ich in dem Moment auf der Bühne so nicht gemerkt. Wie gesagt, da war ich so voll im Adrenalin und jetzt muss ich hier den großen Comeback-Moment machen und so. In erster Linie war mir das peinlich, so hingeklatscht zu sein auf der Bühne. Und nicht, genau, hab den Schmerz dadurch nicht gespürt. Die Peinlichkeit hat den Schmerz besiegt. Und dann musste ich ins Krankenhaus und haben die mit so einer Spritze so in den Ellenbogen so reingespritzt, dass sie dann und haben das so rausgezogen, diese Flüssigkeit, die da drin war.
Ist ja ekelhaft. Ja,
das war ganz schlimm. Das war so krass, weil ich war dann so eingegipst und bin dann so irgendwie nach Hause gefahren. Was ist das für ein Tag? Weil das war so lange her, da haben wir quasi mittags auf diesem Festival gespielt. Das war so, weißt du, und dann da bin ich hingeklatscht. Dann im Zug zurückgefahren, dann beim Aufwachen gematcht, scheiße, der muss, ich muss ins Krankenhaus. Und dann abends fahre ich so zurück von diesem völligen Tag so total durchgenudelt und dann kriege ich so mit, dass Amy Winehouse gestorben ist.
Oh, Gott.
Es war einfach alles ganz, ganz düster.
Einfach ein Scheißtag.
Ja, wirklich ein richtiger Scheißtag einfach.
Oh Mann. Wir sind übrigens gerade auf Tour. Also wir reden ja hier gerade von nicht nur von Music Artist zu Music Artist, seit wir Shadow of the Sea released haben, sondern
hey, ich habe euren Song gehört. Großartiger Song.
Danke.
Schaut aus.
Oh, danke. Naja. Stop it. Wir doch nicht.
Ja, und wir sind ja gerade auf Vampir-Piraten von Atlantis Tour und wir würden uns gerne ein paar Tipps abholen. Also Stichwort Tourleben. Was können wir da optimieren? Was hast du über die Jahre gelernt?
Der erste Gedanke ist, dass wir hatten so einen Physiotherapeuten, der quasi auch dann so die, wenn die Toten Hosen auf Tour sind, dann haben die so einen Physiotherapeuten am Start. Ne? Und wenn wir irgendwie auf einem Festival sind und da wird dann so Physio angeboten, sind wir auch immer so, ja, massieren uns mal den Rücken.
Das ist jetzt der Rock'n'Roll-Tipp. Ich dachte, jetzt gibt es Kokain und irgendwie sonst was. Es gibt Physiotherapeuten.
Genau, und dann sagt nämlich, so wie ihr, so gehe ich da auch ran. Wozu brauche ich jetzt hier eine Rückenmassage? Und dann sagt er so, ey Felix, die Frage ist nicht, ob ihr einen Physiotherapeuten mit auf Tour nehmt. Die Frage ist nur, wann ihr einen Physiotherapeuten mit auf Tour nehmt.
Ah ja.
Und seitdem denke ich darüber nach, ob der so recht behalten wird, dass man irgendwann einfach wirklich auf Tour so jemanden dabei hat, der sich einfach so um die körperlichen Belange kümmert. Also so im Sinne von so, irgendwann zwickt's und dann, ach Mensch, Miguel, ich hab so lange hier irgendwie so gesessen und mein Rücken tut weh. Und da hast du jemanden dabei, der das da irgendwie auch wegmassieren kann.
Aber es ist wahrscheinlich nicht das Exzentrischste, was man sich auf so einer Tour wünschen kann, ein Physiotherapeut.
Habt ihr irgendwas Besonderes auf dem Rider? Weil wir sind auch gerade, wir mussten jetzt einen Rider schreiben, für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist so eine Liste, die kann man sich bestücken mit Sachen, die man sich wünscht im Backstage. Zum Beispiel Cola Light. Habe ich drauf geschrieben, Cola Light. Die Leute aus den Venues müssen das dann organisieren.
Ich weiß noch, ganz am Anfang hatten wir wirklich mal Zigaretten auf dem Rider stehen.
Bis cool.
Bis wir immer so fanden, das ist auch ein bisschen irgendwie sich so kippen, da drauf schreiben zu lassen. Aber was wir wirklich lange Zeit hatten, war einfach ein Tetrapack Milch mit 3,8% Fettanteil, weil zwei von uns so dazu geneigt haben, wenn die ein bisschen was getrunken haben am Vorabend, dass sie dann so Sodbrennen bekommen.
Hey, das ist jetzt schon mehr Rock'n'Roll. So.
Und dann kann ich so, ey, wir brauchen einfach so ein bisschen so eine fetthaltige Milch, so, die ist ein gutes Gegenmittel.
Ja, weil wir haben uns jetzt Rubbellose draufschreiben lassen. Das haben wir geklaut von Ikimel. Das habe ich in einem Diffus-Interview gesehen, dass sie immer Rubbellose hat. Da hat man nämlich was zu tun.
Rubbel, ja?
Bisher haben wir aber noch nichts gewonnen.
Was wir tatsächlich drauf haben, ist jetzt auch nicht sehr rock'n'rollig, aber es ist irgendwie ganz, damit man was zu tun hat und alle freuen sich immer, sind Postkarten frankiert von der Stadt, wo man spielt. Und dann kann man quasi den Friends zu Hause eine Postkarte schreiben. Und das ist immer lustig, wenn man so, hey, ich bin hier gerade in Bamberg.
Sehr gut.
Das ist eine richtig gute
Bis bald.
Idee.
Und dann freuen sich Leute von zu Hause. So kann man Kontakt halten. Weil es ist ja auch Tour. Ihr werdet wissen, ihr seid jetzt Menschen der Straße. Ihr seid verheiratet mit dem Truck. So, ne?
Ja.
Da fällt es auch schwer manchmal.
Wir rollen morgens aus dem Truck raus. Wir checken gar nicht mehr, welche Stadt das ist.
Und da fällt es manchmal schwer, die Verbindung zu Hause zu halten. Ne? Ihr seid wie so auf so einer Ölplattform der Kultur seid ihr jetzt. Ne? Und dann so zu Hause das Leben, das dreht sich immer weiter. So interstellar quasi. So, weißt du, ihr seid da draußen für euch. Die Zeit in so einem Augenblick
fliegt die vorbei.
Genau, aber für die zu Hause sind Jahre vergangen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Was ist das Exzentrischste, was du je mitbekommen hast bei so Tourridern? Wir haben auch hier so einen Button, wo wir die Namen zensieren können.
Wir wollen Gossip.
Wir sind ja in so einer Branche unterwegs. Wenn du dich da jetzt zu affig hast, dann sagt einfach der Veranstalter, ja, verpiss dich einfach.
Ja, es also geht auch moralisch verwerflich. Es muss nicht exzentrisch.
Ich kenne es tatsächlich eher andersrum. Man kommt mit so einer Reisegruppe, sag ich mal, mit verschiedenen Leuten, so, ne, zum Beispiel bei einem Festival, zum Beispiel, ne. Und dann kommen manchmal Leute auf einen zu oder auf Leute, die man kennt, zu und dann sagen so, ey, wenn ihr irgendwas braucht, ne, sagt einfach Bescheid. Und dann hat man so, ja, ey, cool, vielen Dank, alles gut. Und dann so, ja, irgendwas. Und dann immer so, ja, okay, checke, was du meinst. Vielen, ist wirklich sehr nett von dir. Und dann so, also, egal was. Also, ja, ich hab's gerafft, ich hab das verstanden. So, ist alles okay. Sehr nett, vielen Dank. So.
Wirklich,
und dann
egal.
Und dann kenne ich aber auch die Situation, wo dann gesagt wurde, so, du hast doch vorhin gesagt, hier, wenn wir irgendwas brauchen, ne, also wir würden, was gibt's, so, wo dann Leute so sagen, so, ja, also, und dann so, ja, wie, ich hab gedacht, so Handtücher oder so, also ich dachte, ich brauche was zu trinken. Also das ist dann quasi so dieses gegenseitige Missverständnis. Ja, ansonsten, es gibt auf jeden Fall wirklich, True Story, einfach so mehrere Festivals. Kann ich jetzt auch nicht sagen, welche Festivals, aber es ist Fact, so, es gibt Festivals, wo es einfach so Ticker gibt, die quasi in den Wochen vorher offizielle Kollegen quasi so von den Veranstaltern, wo einfach das vorher vergraben wurde. So in der Erde und dann kommen die quasi aufs Gelände und haben dann quasi so einen unglaublichen Fundus an allem, was du brauchst. Schmerztabletten brauchst du zum Beispiel.
Okay.
Oder so.
Interessant.
Und das dachte ich immer, es wäre ein Mythos.
Aber es ist tatsächlich so.
Weil ich keine Schmerztabletten brauche. So, aber deswegen, ich dachte immer, es wäre ein Mythos, aber dann habe ich irgendwann mitbekommen, es ist
wirklich. Interesting.
Fand ich irgendwie abgefallen, fand ich rock'n'rollig.
Ja, das ist sehr rock'n'rollig. Und was auch rock'n'rollig wird, werden jetzt wahrscheinlich unsere Tabs. Deswegen würde ich sagen, setz dich doch mal direkt ans Steuer deiner Tabs. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Okay, Leute, also ich nehme euch mit in die Zeit, es ist das Jahr 2000, ich bin so 11 Jahre alt.
Mhm.
Ihr müsst euch mich so als kleinen Junge vorstellen, ich bin Fan von Basketball. Ich bin infiziert mit dem Basketballfieber. so wie man quasi nur Fan sein kann von irgendwas, wenn man halt so ein Kind ist. So, es gibt so eine Zweitliga-Basketballmannschaft, die ist gerade eben aufgestiegen in die zweite Liga und ich bin so mit jeder Faser meines Körpers bin ich einfach so Fan von diesem Verein, aber auch Fan generell vom Basketball und so mit so Postern im Zimmer und ich spiele es selber. Und
also richtig glühend, sodass man in der Schule abgelenkt ist, weil man die ganze Zeit darüber nachdenken muss.
Genau, also wirklich so, mir geht's früh schlecht vor Aufregung, weil die am Abend spielen und wenn die verlieren, dann geht's mir tagelang noch schlechter.
Das ist so. Von welchem Verein warst du da Fan?
Die Chemnitz 99ers, die gibt's immer noch, die spielen jetzt mittlerweile in der ersten Bundesliga. Shoutout.
Cool. Shoutout an die Chemnitz 99ers.
Und parallel dazu entwickle ich aber auch so ein Interesse fürs Schreiben. Diese beiden Sachen kommen zusammen, dass ich interessiere mich auch so für so Berichterstattung über Basketball. Die ist in der Zeit quasi in Deutschland noch sehr, also unterrepräsentiert, würde ich mal sagen. So, es gibt jetzt kaum Berichte in den Medien, obwohl das so die große Zeit ist von Dirk Nowitzki. So, ich komme quasi gerade so in diese Zeit rein, wo ich so Michael Jordan oder so kannte ich jetzt nicht, also so, mit dem bin ich jetzt nicht irgendwie aufgewachsen. Dieser gibt ja viele Leute, die so Basketball-Fans sind aus den 90ern.
Ja, den kannte ich nur, weil er diesen Looney Tunes-Film gemacht hat, Space Jam.
Ja, genau. Und ich komme quasi ein bisschen später rein und interessiere mich eben so auch über die Berichterstattung über Basketball. Es gibt dann so parallel gibt's dann so eine Basketball-Zeitung, die so das so ein bisschen popkultureller macht, so ein bisschen wie quasi bei 11 Freunde im Fußball. Mhm. Five heißt die. Und das, genau, ich interessiere mich dafür und fange an zu schreiben und schicke auch so Texte an so verschiedene Zeitungen. Und dann irgendwann bringe ich auch selber eine Basketball-Zeitung raus mit so Schulkumpels von mir, so im Computerraum von der Schule, so und dem Trainer der Mannschaft so eine Interviewanfrage schicken und dann interviewen wir den.
Toll,
und dann machen wir eine richtige,
ja,
eine eigene, so ein Fanzine bringen
und
wir raus.
Und die habt ihr dann auch so rausgebracht in,
genau,
kleiner Auflage in der Schule? Oder?
Nee, bei den Basketballspielen haben wir die dann.
Achso, habt ihr die mitgebracht?
Mehrere Jahre haben wir die. Wollt ihr mal raten, wie viele wir von der allerersten Ausgabe verkauft haben?
Für wie viel Geld habt ihr die verkauft?
Echt 50 Cent oder so?
Okay. Ja, wenn da Kinder kommen zum Basketballspielen, die haben Basketballzeitung dabei für 50 Cent, da sagt man ja nicht nein.
Nein, kennen wir es schon. Wir haben null Stück verkauft.
Ja.
Also wir haben keine einzige verkauft. Von der,
wirklich?
Ja, nein.
Oh nein.
Aber
wie hieß diese, die Zeitung? Weißt du das noch?
Die hieß Crunchtime damals.
Crunchtime.
Benannt nach der entscheidenden Phase im Spiel eines,
ja,
Basketballspiels. Genau, wir sind dran geblieben. Wir haben dann immer mehr Zeitungen rausgebracht und irgendwann haben wir wirklich auch welche verkauft und so durften dann auch an den offiziellen Fanstand und so. Ich erzähle euch das alles bloß sozusagen, damit ihr so sagt, okay, ich bin nicht
drin,
nur Basketballfan, sondern ich bin quasi auch so in dem journalistischen Aspekt davon.
Ja,
so,
du bist
dafür,
ein Sportjournalist.
Dafür interessiere ich mich zumindest.
Ja.
Sehr,
und du hast es auch erkannt, dass es irgendwie unfair ist, dass alles immer sich nur um Fußball dreht und Basketball in Deutschland so die zweite Geige spielt.
Ja, genau. So ein bisschen ist es tatsächlich irgendwie interessant, weil das so eine Zeit ist, wo Dirk Nowitzki wirklich ein unglaublicher, also unglaublich crazy Sportler ist. So, und aber jetzt nicht so das Gleiche, der ist jetzt nicht Boris Becker oder so.
Ja, nee.
Von der Wahrnehmung. Weißt du, so, das ist so. Übrigens, da kann man nochmal einen anderen Deep Dive machen, wo Dirk Nowitzki mal so eine Heiratsschwindlerin, der wurde mal von einer Heiratsschwindlerin betrogen. Ganz
wirklich?
Stark.
Oh Gott, da musste er die Badu-Werbung machen, um das Geld wieder reinzubekommen.
Jedenfalls werde ich auf eine Geschichte aufmerksam, wo quasi Basketball und also der journalistische Aspekt davon eine ziemlich große Rolle spielt. Und die erzähle ich euch heute.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Zum ersten Mal müsst ihr ja wissen, Basketball ist quasi, im Gegensatz zum Fußball, ist jetzt nicht so die Basketball-Weltmeisterschaft irgendwie. Das juckt eigentlich keinen. So, Michael Jordan ist so das Dream-Team, die haben nie bei der Weltmeisterschaft mitgemacht oder so. Sondern da ist Olympia das große Ding. So, das ist das, worum es beim Basketball geht. So, die größten Spieler, die treten bei Olympia gegeneinander an.
Das ist auch da, wo ich Basketball schaue, wenn Olympia ist.
Genau. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum das so ist. Beim Fußball wiederum juckt ja Olympia null.
Eben, ja.
Das ist jedenfalls die größte Bühne für so Basketball. Es ist eben Olympia. Dementsprechend auch die Paralympics sind auch die größte Bühne für paralympischen Sport. So. Beim paralympischen Sport geht es ja noch mal mehr als, also generell ist ja Olympia auch so viel so, hey, wir kommen hier zusammen, das ist das olympische Dorf. Und man
dabei
so
sein ist alles.
So.
Der olympische Gedanke.
Dann haben
wir
alle Sex miteinander in diesem olympischen Dorf. Da geht es viel um Gemeinsamkeit.
Genau. Also aber wirklich so ein Tuck mehr irgendwie als jetzt bei anderen Wettkämpfen. Ja, keine Ahnung, kann man drüber streiten. Aber jedenfalls beim paralympischen Sport ist es ja schon wirklich auch noch mal ein größerer Aspekt, dass es wirklich da um Sichtbarkeit auch geht. So, ne? Und Menschen mit irgendwie Beeinträchtigungen irgendwie so eine Bühne zu geben. Und das ist wirklich so eine, könnte man schon argumentieren, dass es noch mal mehr ein Aspekt ist als eh schon.
Ja, also wann liegt da so ein Augenmerk auf dieses Thema? Eigentlich schon, wenn die Paralympics sind. Das genau. ist dann schon so die größte Bühne, die man da haben kann.
Wertschätzung und Sichtbarkeit und eine gute Zeit.
Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ich finde, das macht diese Fallhöhe noch krasser irgendwie. Und zwar geht es quasi um den und die Kategorie von so, das ist so Basketball Paralympics ID. Das ist, also ID steht für Intellectual Disability, also quasi geistige Beeinträchtigung. Und die spielen eben auch ein Basketballturnier dort aus. Und die spanische Mannschaft dominiert einfach. So, die fegen durchs Turnier und hauen jeden Gegner mit 15 Punkten mindestens Abstand vom Platz. So, im Finale so geht es den großen Antagonisten, den großen Favoriten eigentlich, Russland. Und den schlagen die vernichtend mit knapp 30 Punkten im Finale. So.
Krass.
Also es sieht wirklich einfach, die mit spielender Leichtigkeit, die lassen dem Gegner keine Chance. Es ist wirklich einfach völlig überlegen. Und bekommen die Goldmedaille umgehangen und es gibt ein Siegerfoto. Das Siegerfoto wird abgedruckt in der Masa, das ist so eine spanische Sportzeitung.
Ich habe hier gerade mal einen Tab aufgemacht, parallel. Hier sehe ich sie gerade mit Blumen und Goldmedaillen umhangen.
Genau. Und so wie du es siehst, sozusagen, so haben es auch die Leser der Zeitung damals gesehen und haben dann aber irgendwie, so, da bekam die Zeitung so mehrere Zuschriften, so, wo Leute meinten so, ey, sag mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Typ da, dass das mein Klassenkamerad war. Und ich, also der hat keine geistige Behinderung. Und dann wiederum jemand anders, wo so, ey, also das ist mein Arbeitskollege, der ist nicht geistig behindert. Es wählen sich quasi Teamkameraden von diesen Spielern, die da auf diesem Bild zu sehen sind, bei der Zeitung und sagen, ey, ihr haut irgendwas nicht hin, das ist das Witz? Ist das so, also macht ihr einen Scherz, was ist das so?
Das wäre auch ein sehr geschmackloser Scherz.
Ja, ja. Genau, und auf dem Rückflug, der spanische Verband von diesem Basketball, der kriegt das schon so mit und dann kommt, finde ich, tut mir leid, dass ich da lachen muss, aber es ist so grotesk, so, ne? Also dieser Aspekt, der jetzt kommt, weil es gibt dann so Aufnahmen davon, wie die landen und dann offensichtlich wurde denen gesagt, so ey, ihr müsst mal ein bisschen so undercover das machen und dann gibt es so Aufnahmen, wie die so ihr Basecamp so ins Gesicht gezogen haben, bei so der Gepäckabnahme. Und es kam quasi schon Leute mitbekommen, ey, hier hat jemand richtig Scheiße gebaut. Die Leute werden gefilmt so, und die sollen quasi mit so Sonnenbrillen ins Gesicht gezogen. Manche haben sich so Bärte wachsen lassen noch so. Und es gibt so einen, der so einen Cowboy-Hut einfach so hat.
Nein.
Und damit sie quasi so nicht erkannt werden.
Damit sich noch mehr Leute sagen, ey, Moment mal, das ist mein Nachbar. Was macht der in der Mannschaft?
Genau. Und so versuchen die sich da wirklich irgendwie so rauszuschlawinern irgendwie.
Die mogeln sich da so durch.
Versuchen sie, bis dann alles zusammenbricht, weil einer der Spieler, Carlos Ribagorda, sich zu erkennen gibt als Investigativjournalist der Finanzzeitung Capital und sagt, er ist quasi seit über einem Jahr eingeschleust in diese Mannschaft, um diesen großen Betrug aufzudecken. Grundsätzlich, das habe ich immer nicht verstanden sozusagen. Wenn du, also bei dem Verband geht es scheinbar irgendwie darum, dass die quasi so Sport, Fördermittel und so, hängt ja mit Medaillen zusammen, so, ne?
Ja.
Dass du dann quasi sagst, so, ey, komm, wir holen mal so ein, zwei Leute rein, so, die können uns auf so ein anderes Niveau bringen, so, und, aber es stellt sich raus, 10 der 12 Spieler, die dort in diesem Team sind, haben keinerlei geistige Behinderung.
Nein!
Ist nicht dein Ernst.
Es waren nicht so 2 oder 3 reingemogelt, sondern 10 von 12, fast
Mannschaft,
alle.
So, fast alle haben keinerlei irgendwie geistige Beeinträchtigung. Und haben dann eben, also heißt, mit diesem Wissen so, haben dort einfach so durch dieses Turnier gepflügt. So.
Haben sie gedacht, also einfach so, Prank, ist ein kleiner Prank, dachten sie.
Ist komplett insane.
Also alles daran ist ja komplett wrong.
Auf jeden Fall. Genau, es gibt diesen Chef des Verbandes, das ist der Einzige, der quasi auch belangt wurde später mal, Fernando Martin Vicente. Und der zahlt dann irgendwie 13 Jahre später, zahlt er dafür irgendwie 5.000 Euro Strafe.
Nur?
Ja, genau, völlig absurd, weil ich finde das Düsterste an dieser ganzen Geschichte, ne, neben dass du quasi, dass die dort hingereist sind so, und diesen ganzen anderen Sportler, für die das eben so die größte Ding in ihrer Geschichte war, das so genommen haben die es vor allen Dingen, also das finde ich einfach so komplett crazy, haben die es vor allen Dingen diesen 2 Spielern, es gibt ja 2 Spieler, die wirklich eine geistige Behinderung haben in diesem Team. Und diese 2 Spieler, und da gibt es dann so bei ZDF hier Sportschule, also gibt es so eine Reportage und so, wo auch einer von denen interviewt wird. Und dann beschreibt der so, wie der auch einfach von nichts wusste, ausgeschlossen wurde. Er und der andere, der auch negativ, immer an so einem anderen Tisch sitzen mussten, dann so quasi auch noch so innerhalb dieses Teams, die wie so gemobbt wurden und der auch keine Spielzeit gekriegt hat.
Also die haben es auf
wie
den beiden.
Evil.
Das ist so böse einfach. Die haben quasi so unglaublich dominant gespielt und dann nicht mal quasi innerhalb ihres Teams, innerhalb dieser Verbrecher-Gang sozusagen gesagt, so, ey, aber jetzt kommt, das für euch ist es wirklich so, diese, ihr seid ja ehrlicherweise hier, ihr seid ja wirklich berechtigt hier, kommt jetzt spielt, sondern die wurden nicht mal so richtig teilhaben gelassen.
Das ist bösartig.
Und das heißt, die haben den quasi geschafft, dass den beiden Spielern, die dort berechtigt waren, haben sie es geschafft, das zu verheimlichen vor denen? Oder haben sie das quasi gemerkt, aber gesagt, ihr haltet dicht?
Ja, die hatten dann so eine Ahnung, aber die haben es genau, die haben es offiziell verheimlicht und eben dann in Kauf genommen, dass die dann ja auch denken, ey, okay, also die anderen sind offensichtlich einfach viel, viel besser als ich.
Och, wie schlimm.
Okay, das ist einfach ein anderes Niveau. Der Rest der Mannschaft hat irgendwie ein anderes Niveau als ich. Das ist einfach, okay, die sind einfach besser. Und das ist wirklich, ich habe das jetzt ein paar Mal erzählt, deswegen, aber wo ich zum ersten Mal das da, also ich werde da richtig so emotional bei dieser Vorstellung, selber, wenn man so Sport, das dann so, für die war das so der größte Traum. Die haben diese Medaillen gewonnen. So, wussten nicht, dass sie irgendwas Unrechts getan haben und kriegen dann diese Medaille auch wieder aberkannt.
Aberkannt, das ist ja klar. Auch noch schlimm, ja. Ja, das wäre jetzt noch meine Frage, wie das dann aufgefasst wurde, als der Skandal dann aufgedeckt wurde. War das dann über so eine Recherche oder genau, waren das wirklich diese vereinzelten Leute, die sich gemeldet haben?
Es ist der große Skandal, wird quasi aufgedeckt durch diesen Carlos Ribagorda, der Journalist. Der aber quasi auch so ein bisschen, es gibt Berichte, wo gesagt wird, der hat irgendwie auch so ein bisschen eine fishy Rolle in dieser ganzen Geschichte. Es gibt so Journalisten, die einfach denken, der hat das dann quasi, wo es sich dann rausstellt, wo die gemerkt haben, ey, hier wird darüber berichtet, hat der das quasi als Ausweg gesehen? So, die Theorie gibt es so, die finde ich ein bisschen an Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt, aber man kann sich schon fragen, warum der das zugelassen hat, dass das quasi so weit ging.
Ja, und mit welcher Motivation?
Ja, der wollte das irgendwie aufdecken, der wollte irgendwie sagen, es gibt hier einfach einen strukturellen, es ist irgendwie das System anfällig für Betrug, keine Ahnung. Aber okay. Weißt du, warum der das quasi durchzieht, bis nach dem Gewinn, sich abweicht auf
also, weißt du, so dieses. Man merkt es ja schon nach ein paar Wochen, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Warum muss man das komplette Turnier durchziehen und die Siegerehrung und dann sagen, ja, übrigens, ich war eingeschleust und das ging nicht mit rechten Dingen zu.
Genau, absolut.
Und ich wollte nur beweisen, dass da hier eine Lücke im System ist. Das ist ja auch immer gut, betrügen, weil man es kann.
Ja, also fand ich dark auf jeden Fall damals und die Konsequenz war dann noch, dass dieser komplette Zweig einfach eingestellt wurde. Ich fand das auch irgendwie krass, weil das so, also die Konsequenz ist bis heute, es gibt im paralympischen Sport zumindest keinen, gibt es einfach dieses Sportart nicht mehr.
Wie schade.
Ja, es gibt so Special Olympics, aber das gibt es beim Paralympics nicht mehr und generell wurde der paralympische Bereich für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wurde quasi bis 2012 gab es gar keine einzige Sportart, die dann irgendwie was gemacht hat.
Okay. So, das war, krass.
Sehr schade.
Das war auf jeden Fall düster richtig und ich fand es eben so abgefallen, weil das so mit damals schon krass fand, dass ich dachte immer, okay, das ist einfach sehr nischig und nochmal nischiger, weil es irgendwie Basketball ist und so, aber ich finde, das zeigt ja auch einfach, was daran auch so evil ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist einfach so ein Bereich, der eben darauf angewiesen ist, dass der dieses kleine Fünkchen Sichtbarkeit irgendwie in der Öffentlichkeit, das ist eine der wenigen Gelegenheiten.
Ja.
Und das wird denen noch genommen.
Ja, ausgenutzt und missbraucht ja fast. Ne?
Ja.
Ja, das ist wirklich eine Frechheit. Gut, dass es irgendwie aufgedeckt wurde. Die Konsequenzen daraus sind natürlich jetzt dann wieder nicht so gut. Also es ist ein Tab mit vielen Gefühlen. Ein emotionales Auf und Ab auf jeden Fall.
Damit ist der Tab auf jeden Fall geschlossen. Wie gesagt, der komplette Zweig wurde eingestellt. 2012 gab es dann wieder zumindest andere Wettbewerbe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, aber der Basketballbereich ist bis heute nicht beim Paralympics dabei.
Schade. Aber vielen, vielen Dank dir. Es ist ein Sportkrimi im Prinzip.
Kann man so sagen.
Vielen Dank dafür. Miguel, jetzt würde es mich wirklich ganz, ganz brennend interessieren, was du denn mitgebracht hast.
Ja, dann müssen wir in meine Tabs rüber.
Ja, wollen gehen wir mal rüber.
Gehen wir mal gemeinsam. Kommt, wir nehmen uns an den Händen und dann rüber. Hops. Oh.
Da springen wir.
Ich habe diese Woche Tabs mitgebracht, mit denen ich mal wieder ein Tier in unsere Too Many Tabs Hall of Fame aufnehmen möchte. Und zwar dreht sich die Story heute um einen extrem schlauen kleinen Pavian, der auf den Namen Jack gehört hat. Jack, der Pavian, der hat im späten 19. Jahrhundert gelebt. Ihr könnt gerne mal parallel einen Tab aufmachen und Jack, den Pavian, googeln. Da seht ihr auch direkt ein Bild von ihm und könnt eventuell erahnen, was ihn so besonders gemacht habt. Beschreibt doch mal, was ihr da seht. Habt ihr auf dem Handy Jack, der Pavian?
Also ich sehe, es ist mal wieder ein Tier mit einem Job.
Ja, richtig.
Es ist ein Tier mit Beruf. Es sind natürlich jetzt nur so schwarz-weiß bzw. Sepia-Fotografien aus dem 19. Jahrhundert. Er betätigt Hebel,
Richtig.
Jetzt steckt der Pavian in Eisenbahner. Ist das so ein kleiner?
Jack der Pavian war ein kleiner tierischer Assistent von einem Streckenwärter in Südafrika, der keine Beine mehr hatte. Das ist eine sehr herzzerreißende Geschichte, auch sehr rührend heute. Allein schon, wie die beiden sich kennengelernt haben, denn die sind ja nicht wie Geschwister auf die Welt gekommen, sondern die mussten sich ja erstmal kennenlernen. Also da war zunächst einmal der Streckenwärter James White. Der hat schon jahrelang, auch bevor er Jack kennengelernt hat, in dem Beruf des Streckenwärters in Kapstadt gearbeitet. Und seine Aufgabe war es also, bei bestimmten Streckenabschnitten von Bahngleisen dafür zu sorgen, dass da alles eben mit rechten Dingen zugeht. Ja, das ist ein Job, da dürfen keine Fehler passieren, weil sonst fährt die Bahn in eine falsche Richtung.
Es ging darum, die Weichen richtig zu stellen.
Genau, unter anderem. Also jede Bahn muss die richtige Strecke nehmen, die sie dann auch nehmen soll. Da muss man dann so Schalter umlegen, damit die Schienen sich ändern etc. pp. Just Streckenwärter-Things eben. Dabei braucht man bei diesem Job höchste Konzentration und auch körperliches Geschick, weil man blitzschnell zwischen den Gleisen hin und her switchen muss, um diese etwaigen Schalter eben genau in der richtigen Sekunde zu betätigen. Das ist sehr nervenaufreibend. Und an der Stelle würde mich mal interessieren, ob ihr für diese Art Job gemacht werdet, oder ob ihr, bevor ihr diesen Job, den ihr jetzt macht, schon mal in andere Berufe reingeschnuppert habt, die nichts für euch waren.
Also ich bin so genau in dieser Zeit reingekommen, wo ich war völlig aufgeschmissen damit, mit der Entscheidung der Bundesregierung, dass sie die Wehrpflicht abschaffen, weil ich fest mit dem Zivildienst gerechnet hatte. Und dann gab es einfach nicht mehr, diese Option. Ach nee, Quatsch, vor allem, Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Ich lüge. Ich wurde einfach ausgemustert. So war es.
Ach so, ja, perfekt.
Ich wurde ausgemustert.
Die haben gesagt, na, du musst Rockstar werden.
Genau, obwohl ich quasi mit dem Zivildienst gerechnet hatte. Und dann war ich aufgeschmissen und dachte, ah, shit, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich quasi die einzige Möglichkeit darin gesehen, dass ich im Kino gearbeitet habe als Eisverkäufer.
Oh, auch gut.
Also der kurz vorm Film nochmal reinläuft und fragt.
Genau, Eis. Aber gibt es das eigentlich noch so richtig?
Ist es noch schon mal untergekommen?
Ja, es war eine demütigende Erfahrung in sehr vielen Hinsichten. Ich bin da reingesteppt, hey, hallo, möchte da jemand ein Eis, bevor der Film anfängt und so. Und dann, es gibt wirklich von quasi so, ey, wie viel hast du Döner-mäßig bis zu, wenn man bei Cine Lady reingekommen ist, dass man dann so ein bisschen so auch ein bisschen angemacht wurde und so.
Oh, okay.
Und, also es gab wirklich von bis und auch, dass ich unglaublich schlecht Kopf rechnen kann und ständig mich verzählt habe bei der Rückgabe von dem Wechselgeld und dann quasi auch oft so die Kasse nicht gestimmt hat und ich dann so aus meinem eigenen Geld muss ich das dann so ausgleichen und
oh
so.
Gott.
Und
das
war alles,
sehr anstrengend.
Es war ein Horrorjob.
Ja. Das erinnert mich daran,
es war kein schlimmer Job.
Ich habe mal an der Tankstelle an Karneval Getränke ausgeschenkt und das war auch ähnlich nervenaufreibend mit Wechselgeld und so. Dafür war ich auch nicht gemacht. Caro, was hast du?
Ich bin mal unverhofft gelandet auf einer Party von so Millionären.
Was? Wie bist du da unverhofft gelandet?
Also ich habe mal ab und zu mal so gekellnert, aber jetzt nicht in irgendeinem Restaurant oder Café oder so, sondern immer, wenn so Feiern waren irgendwie im Bekanntenkreis und man braucht dann irgendwie Leute, die dann da so kellnern. Und Freunde von Freunden von Freunden waren irgendwie so super rich und hatten so eine Gartenparty geschmissen und ich war dann dort quasi eingeplant und wurde an den Grill gestellt. Wenn ich mich mit einem nicht auskenne, ist es Fleisch. Und die hatten halt wirklich, da waren jetzt nicht so ein paar Würstchen wie aus so einer bodenständigen Gartenparty, sondern die hatten halt kiloweise Lamm, Rind, feinste Steaks und dann gab es aber auch noch das und das Geflügel und die Meeresfrüchte. Also es war wirklich High Class speziell und die haben mich da hingestellt und ich sollte das alles grillen und ich war so überfordert. Ich weiß nicht, ob eine einzelne Person an dem Tag ihr Fleisch geschmeckt hat, weil ich das so nach Gefühl mal gewendet habe. Und das war
da
so
unangenehm. Da ist auch viel
unangenehm.
Bauchgefühl gefragt, ja.
Ja, und die sind ja alle Gutes gewohnt, diese Leute da. Und da war ich wirklich aufgeschmissen.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass du am Grill schlechter bist als hier als Streckenwärterin, weil da könntest du bestimmt sehr geschickt an den Hebeln und so.
Meinst du?
Da würde ich dich sehen. Ich glaube, das könntest du gut. Und James White war eben auch einer dieser berühmt-berüchtigten Streckenwärter, der wohl sehr, sehr gut war in seinem Job, weil er sehr geschickt war und immer zwischen den Gleisen hin und her gesprungen ist. Ganz, ganz flink und ganz gewissenhaft, weshalb er auch den Spitznamen The Jumper bekommen hat. Und James The Jumper White, so wurde er dann überall genannt. Und es ging dann auch ganz lange gut, bis James The Jumper einen Arbeitsunfall hatte. Der ist zwar immer fröhlich pfeifend zwischen den Gleisen hin und her gehopst, aber irgendwann leider irgendwo hängen geblieben, hatte dann einen Arbeitsunfall, bei dem er beide Beine verloren hat und dann war es natürlich vorbei mit dem Rumhüpfen. Er hat dann so zwei Prothesen bekommen aus Holzpfosten, nahm dann die Arbeit an einem anderen Bahnhof an, weil er eben dann nicht mehr so hin und her laufen konnte so einfach und war aber so traurig, weil er diesen Job so geliebt hat und wollte irgendwie eine Möglichkeit finden, wieder zurück in seinen alten Beruf zu kommen. Und da ist er dann irgendwie in dieser Phase, wo er da so in dieser Sinneskrise war, ist er dann über so einen Markt gelaufen und hat dann eben jenen Pavian gesehen, Jack, der auf diesem Markt sehr geschickt einen Ochsenkarren geschoben hat. Der konnte da wohl wie so ein Mensch, da hat er so diesen Ochsenkarren gegriffen, so schubidubidu ist er da über diesen Markt, hat sich nichts Böses dabei gedacht.
Also der hatte schon einen Job vorher.
Der hatte schon, ja, ja, genau.
Der hat quasi den weggecastet.
Ja, genau, der hat den dann weggecastet und was ich interessant fand, dass Paviane wohl sehr schlau sind und sich auch bewegen können, wie Menschen eben so einen Karren schieben, wie ein Mensch auch, weil wenn man auf Wikipedia guckt, dann steht es im allerersten Abschnitt, dass viele behaupten, dass der Name Pavian sich aus dem Französischen ableitet, Babaoui, was Dummkopf oder kleines groteskes Tier bedeutet. Okay. Und davon kann ja wohl hier bei Jack keine Rede sein. Denn Jack war super schlau und ist da eben so mir nichts, dir nichts über diesen Markt gegangen und hat da gearbeitet wie ein Mensch.
Und das war die Kennenlern-Story, der Kennenlern-Moment.
Das war der Kennenlern-Moment. Davon war James der Jumper eben so beeindruckt, dass er diesen Affen gekauft hat mit dem Vorhaben, ihn so richtig auszubilden, damit er mit der Hilfe von Jack wieder in seinen alten Beruf kann. Und den wieder ausüben kann. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Erstmal wurde Jack darauf dressiert, im Haushalt zu helfen, den Rollwagen, in dem James dann gesessen hat, den zu schieben. Auch Jack und James, die klingt schon wie so ein Duo. Also ja. Der Affe ist Jack, nur nochmal zur Erinnerung, und James ist der Mensch. Da war dieser Wagen, in dem James ohne Beine dann geschoben werden musste, der war gar nicht so weit entfernt von diesem Ochsenwagen. Deswegen konnte das Jack schon total gut. Das hat so gut geklappt, dass dann weitere Schritte eingeleitet wurden, bis Jack wirklich zu einem Streckenwärterassistenten ausgebildet wurde. Dann musste sich plötzlich dieser Pavian drum kümmern, dass die Bahn pünktlich kommt und eben auf den zugewiesenen Gleisen richtig fährt. Und dafür wurden Jack Kommandos beigebracht, zum Beispiel Pfeifen, da an denen er dann erkennen sollte, welche Hebel er in welcher Sekunde ziehen muss. Und da mussten dann diese Bahn auch quasi einmal so bestimmte Tutsignale machen, wenn sie so angefahren kamen an dieser bestimmten Streckenstelle, damit dann dieser Pavian checkt, welchen Hebel er machen muss. Ich weiß nicht, so zweimal pfeifen war dann irgendwie, keine Ahnung, Hebel 2 oder sowas in der Art. Also die genauen Signale kenne ich leider nicht.
Ich finde das alles super süß. Also so, ne, Tier und Mensch und so. Aber bezahlt wurde der Affe nicht, ne?
Noch nicht. Pass auf, es gibt noch einen Twist. Pass auf. Genau, in dieser Sekunde wurde er noch nicht bezahlt. Okay. Tatsächlich dann aber, und das ist jetzt eigentlich der große Wow-Effekt dieses Tabs, es war so, dass James niemandem gesagt hat, dass sein neuer Assistent kein Mensch ist. Also der hat ihn da heimlich eingeschleust. Irgendwann hat ein Fahrgast, der in der Bahn gesessen hat, das beobachtet, dass da ein Affe schaltet und waltet und dachte sich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und der hat dann bei den Chefs von James gesnitcht und hat dann gesagt, guck dir doch mal nach. Da ist ein Affe. Ich weiß nicht, wird der bezahlt? Geht's da mit rechten Dingen?
Das heißt, hat der bisher quasi das Gehalt mitkassiert? Das, was. Oder
der
weiß
wurde,
man nicht,
glaube ich,
so genau.
Nicht extra entlohnt. Der hat okay. Nur gesagt, ich habe dann.
Ich frage mich auch, ob die dann in so einer Pause, also quasi so den Affen von dem vorigen Job, dann in den neuen Job und so, hey, guck mal, arbeite doch erstmal bei mir im Haushalt und dann nehme ich ihn auf der Arbeit. Und dann, ob die dann mal in so einer Pause sagt, der Affe mal gefragt hat, so, sag mal, der Job's geil oder so, aber sag mal, wie hast denn du deine Beine verloren? Ist das irgendwie, gibt's da irgendeinen Zusammenhang? Nö,
das
hat
was zu sagen.
Das hat einen Haken hier, die ganze Geschichte. Ja, genau, also er wurde da irgendwie so rein, wurde einfach entschieden, dass dieser Affe jetzt diesen Job übernehmen muss. Auch die Mittagspausen stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Naja, jedenfalls gab es dann so aufgrund dieses Hinweises dieses Fahrgastes, gab es dann eine Inspektion. Da sind dann die offiziellen Manager vorbeigekommen, die Chefs von James, und wollten mal nach dem Rechten sehen und wollten mal einfach wissen, naja gut, berechtigte Frage, warum ist hier ein Pavian in charge? Haben sich das mal angeguckt, eigentlich mit dem Ziel, diesen Pavian loszuwerden, aber da haben sie nicht mit Jack gerechnet. Denn Jack war an diesem Tag so gut und hat gezeigt, was er kann, dass diese Manager so beeindruckt waren, dass sie gesagt haben, nee, der Affe muss seinen Job behalten.
Einwandfrei.
Der darf bleiben und ab jetzt wird er sogar bezahlt. der kriegt 20 Cent pro Tag und eine halbe Flasche Bier.
Was? Das ist.
Ja.
Der. Ja, geil.
Ja. Okay, wir haben nach Feierabend dann gerne mal einen gezischt. Wir haben
noch ein Feierabendbier bekommen. Und 20 Cent war damals viel, auf jeden Fall. Okay. Also es war eine gute Bezahlung.
Und sag mal, das hast du vielleicht gerade schon erklärt, aber der James, der Mensch, der hat dann quasi auf die Hebel und Schalter gezeigt.
Ja,
und
es gab unterschiedliche Signale. Und der Pavian ist hingehüpft
und hat die dann betätigt. Ja. Und konnte auch reagieren also selber schon checken, was er macht.
Genau, manchmal hat dann der James sich auch einfach zurückgezogen, hat sich gedacht, naja, durch die Pfeifen, die Eisenbahn loswerden, wird er das schon irgendwie checken und hat sich einfach...
Immer noch besser geregelt als die Deutsche Bahn, oder?
Caro, du kannst es noch.
Der lag.
Super, wow. Den wow, den musst du mal bei Dieter Nuhr bringen.
Jo. Ja. Meine Bewerbung für Nuhr.
Dass die Manager gesagt haben, so, ey, es ist schon wirklich crazy, das ist hier so eine sensible Stelle von unserem Betrieb, so, das ist so ein Affenmal. Aber wollen wir dann mal sehen, ob er es auch mit einer Flasche Bier hinkriegt.
Ja, sie haben ihn nochmal getestet.
Ja, aber wenn du Alkohol getrunken hast, Affe, ne? Mal sehen, ob du es dann schaffst.
Mal gucken, ja, genau. Also das war die Geschichte. Jack der Pavian hat dann tatsächlich 9 Jahre lang, ohne einen einzigen Fehler zu machen, in diesem Job gearbeitet. Ob mit oder ohne Bier, er war einfach fehlerfrei und deswegen eine Bekanntheit im ganzen Land und ist dann leider nach 9 Jahren an Tuberkulose gestorben. Aber good news, man kann Jacks Schädel bis heute noch in einem Museum angucken, nämlich im Albany Museum in Makanda. Ja, also Jack der Pavian ist hiermit dann aufgenommen in die Hall of Fame. Er ist ein Ausnahmetalent. Und damit schließe ich die Tabs zu Jack dem Pavian.
Legende.
Vielen Dank, Miguel. Das war wirklich eine schöne Geschichte.
Ja, nervenaufreibend.
Ja, ne? Auch. Aber wirklich schön.
Und natürlich auch für die Leute, die dann jetzt DMs schreiben. Wir wissen auch, dass es nicht gut ist, Tiere in solche Jobs reinzubekommen.
Ja, das ist
mit unser Charlie, was da Tiere abgelaufen ist, war auch nicht so sauber.
Nicht so richtig Jobs haben. Im besten Fall. Ja, vielen Dank euch beiden für diese spannenden Rabbit Holes diese Woche. Wenn ihr zu Hause Rabbit Holes habt, in die ihr schon mal reingefallen seid oder wo ihr sagt, boah, bis hierhin und nicht weiter, das schicke ich jetzt mal euch, also uns in dem Fall, dann macht das doch gerne. Unsere DMs sind offen. Du heißt da @MiguelRausA und ich heiße @CaroWorps auf Instagram zum Beispiel.
Wir haben aber auch eine E-Mail-Adresse, die heißt toomanytabs@ndr.de. Und Felix, wo kann man dir folgen, wenn man es nicht eh schon tut?
Auf Tour. Wir gehen auf Tour.
Aber geht ihr auf Tour?
Ja, da könnt ihr uns folgen durch 17
Wann
Städte.
Wann geht's los?
Österreich, Deutschland und die Schweiz. Im März geht's da los.
Ah, okay.
Im März geht's auf Tour und im November gibt es das neue Album Sterben in Karl-Marx-Stadt. Streamt das auf jeden Fall.
Yes,
und dann sind wir alle froh, fröhlich und froh.
Geil, Leute, ey, es war toll, hier zu sein. Als Fan durfte ich euch mal über die Schulter schauen, durfte auch mal wieder mal so zugucken, wie das so ist mit der Produktion und so. Einfach mal so. Ich war immer ein bisschen neidisch auf eure Praktikantinnen, die ihr damals hattet. So.
Ja, die rufen wir auch immer noch regelmäßig mal an. Chiara und Miller, liebe Grüße.
Ja, schaut auf.
Die den Herbst auch nochmal machen. Ne? Die haben doch gerade Herbstferien, vielleicht haben die Zeit. Checken wir mal.
Ja.
Hast du Bock, die Cross-Promo noch zu hören? Hast du Bock auf eine Cross-Promo?
Was wir sonst so für andere geile Formate in der ARD-Audiothek haben?
Ansonsten kannst du jetzt auch schon mal langsam rausschleichen. Und
wir müssen noch ein Foto machen erst.
Könnt ihr euch erzählen.
Okay.
Also ich höre gern zu, meine ich damit.
Dann sagen wir Tschüss und dann machen wir die Cross-Promo. So machen wir das jetzt.
Okay, also erst Foto.
Ja. Haben wir.
Es ist immer besonders toll, einfach den Laptop abzufotografieren, wenn man so zugeschaltet ist. Aber
das Rock'n'Roll. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute den Podcast Kunstverbrechen mit vielen spannenden und spektakulären Kriminalfällen in der Welt der Kunst. Wir hören mal kurz rein.
Ihr war born football player.
Es gibt geborene Fußballspieler.
Ich bin ein geborener Dieb.
Born burglar.
Kunstverbrechen, der True Crime Doku Podcast, ist zurück mit neuen spannenden Kriminalfällen aus der Welt der Kunst.
Der Mann mit den Picasso-Händen, ne? Picasso konnte ja auch aus Scheiße Gold machen, ne? Und so ist es bei mir nicht anders.
Wir sind auf den Spuren eines genialen Fälschers. Und es geht um spektakuläre Diebstähle von 2 Van Gogh-Bildern.
Okay, ich stehe jetzt an der Stelle vom Museum, wo die Diebe damals eingebrochen sind.
Und einer Bronzestatue aus der Nazi-Zeit.
Das ist Kunst, ist die so in rechten Kreisen gefällt. Und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ah ja, stimmt. Leni Riefenstahl lässt grüßen, diese schönen Körper, ja, und arisch.
Alle Folgen von Kunstverbrechen hört ihr in der ARD-Audiothek.
Ja, Miguel, der Mann mit den Picasso-Händen ist ja eigentlich mein Spitzname für dich. Naja. Klingt sehr spannend, hört doch da unbedingt mal rein. Wir verlinken euch Kunstverbrechen auch nochmal bei uns in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
Tausend Dank. Wir freuen uns auch total, dass du da warst. Und es war eine sehr, sehr schöne Folge, sehr schöne Tabs. Tausend Dank dafür.
Dann, Leute, viel Spaß auf Tour euch.
Ja. Ciao. Dankeschön.
Euch auch. Gutes Gelingen beim Release.
Schön, dass du da warst.
Ja, war richtig schön. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Too many Tabs.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion, der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.